same shit. Different money. No dryness. Gut, OG9ers, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Ich sitze hier mit einem Mann, der anscheinend einen Scheißtag mit übertrieben guter Laune versucht zu kompensieren. Gute Gordo.
Gute kann ich nicht sagen. Okay. Kann man auch irgendwie schlechte sagen?
Schlechte.
Leute, ich bin gebrochen. Ich bin sowas von gebrochen. Heute hat sich das Leben einfach mal so zu mir gesagt, weißt du was? Fick dich. Einfach so. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen das schon erlebt haben, aber ich fühle mit jedem Einzelnen, ich habe schon mehrfach erlebt, ich glaube, es ist das dritte Mal jetzt, wovon ich spreche. Ich wollte heute Morgen meine Frau am Flughafen fahren. Wir haben Sonntag. Ich fliege nach Mexiko. Ich fliege ja in 2 Wochen nach und komm ans Auto und das Auto ist nicht da. Denn mein Auto wurde abgeschleppt. Ich habe es auch sofort gecheckt, habe einen Uber bestellt, damit wir noch rechtzeitig am Flughafen kommen. Und habe aber geguckt, was ist denn der Grund dafür? Und dann stehen da diese temporären Halteverbotszeichen.
Ja, geil.
Wegen eines Umzuges. Und ich habe am Freitag dort geparkt. Und meines Erachtens nach, da war auch noch ein Kumpel dabei, waren diese Schilder halt noch nicht da am Freitag. Und ich habe nachgelesen, richtig Allmann, die müssen 3 volle Werktage
ja,
stehen.
Ja, das weiß ich auch.
Und dann sind sie an dem Tag dann gültig. End vom Lied ist, ich bin dann zurück, bin mit dem Uber mit meiner Frau hin, habe sie dort zur Sicherheitskontrolle gebracht, mein Ehrenmann, so wie ich bin. Und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren. Mein Dad hat mich hier mit dem Auto abgeholt und dann sind wir zum Abschleppunternehmen. Ich kenne die schon, ich weiß schon, welches das dann war, wer hier in der Nähe abschleppt. Und konnte mal 419 Euro dafür bezahlen, dass mein Auto wieder freigegeben wird. Und jetzt will ich halt auch versuchen, mal abzuchecken, wie das ist mit diesen vollen 3 Werktagen, weil meines Erachtens nach standen die Schilder nicht da. Da ich schon mal 2-mal abgeschleppt worden bin, achte ich echt drauf, insbesondere hier in meiner Umgebung, wo ich parke und wie und ob da was ist. War halt dick gebrochen, dann gehe ich zu diesem Dings, also bezahle, will in mein Auto einsteigen.
Sprit
Batterie leer.
Oh, Batterie, oh.
Und das ist auch echt absoluter Bruch. Also die hatten da einen Booster, so ich konnte dann die Batterie konnte das Auto starten. Das ist halt durch die Kälte, keine Ahnung, ob meine Batterie jetzt kaputt ist. Ich hatte das jetzt schon mal vor ein paar Wochen, hab's aber eigentlich immer, also die Batterie hat's dann so ganz normal gepackt. Wenn ich jetzt die Batterie auch noch austauschen muss, sind es auch nochmal über 100 Euro. Und das Schlimme ist auch, ich habe morgen früh um 7 Uhr muss ich den Kindergarten aufmachen. Und ich habe so Schiss jetzt, ich muss jetzt nochmal viel früher aufstehen, weil für den Fall der Fälle, dass es halt dann das Auto nicht anspringt, muss ich mit der U-Bahn fahren und dann kann mich zumindest meine Mom korrekterweise, weil die eh früh wach ist, dann von der U-Bahn-Station halt dann zu meinem Arbeitsplatz fahren. Aber ey, nur Struggle, Alter. Ich bin so hassgeladen.
Ja, vor allem in der Urlaubsvorbereitungszeit, so ein 400er, der tut schon weh, ne? Also, da spart man sich schon, sag ich mal, was für einen entspannten Urlaub zusammen und dann kommt sowas.
Also allein für Flüge, und wir haben ja 4 Flüge insgesamt, so mit auch innerhalb von Mexiko. Dann immer für 4 Tage so ein Airbnb und sonst sind wir immer bei den Eltern und Familie und so. Aber ich bin schon so um die 2000 locker, glaube ich, jetzt los gewesen und da bin ich noch nicht mal da und gebe irgendwas aus.
Ja.
Und demnach hauen 400 Euro dann auch nochmal da. Die hauen nochmal rein. Also das ist schon.
Ich spreche dir zumindest in dem einen Punkt Mut zu. Deine Batterie war heute leer, weil du Freitag, Nachmittag oder Abend das letzte Mal damit gefahren bist. Heute bist du ja mit dem Auto auch eine längere Strecke dann vom Abschleppunternehmen hergefahren zu dir.
So lang war die halt nicht. Sie war zwar über die Autobahn, aber sie war halt nicht so lang. Ich hoffe und ich denke, dass das Auto auch geht morgen, aber ja. Ey, kennt ihr dieses Gefühl? So, wenn sowas so passiert, das ist, finde ich, voll der Eingriff. Das fühlt sich vielleicht nicht so ganz so krass an, aber es fühlt sich so ein bisschen an, wie jemand ist eingebrochen bei dir oder hatte ich jetzt noch nie, aber so dieses, so irgendwas ist so richtig kaputt. Also so wie, oder du hast einen krassen Autounfall, das ist noch schlimmer, aber so einfach diese, denn alles, was du an dem Tag hast sonst, das gerät voll in den Hintergrund.
Ja, du bist so emotional so ein bisschen Watte gepackt, ne? Du bist auch so ein bisschen so, schaust so von außen auf die Situation drauf. Ja. Nee, du bist einfach am Verarbeiten, weil weil die Ratte hat noch im Hinterkopf, ey krass, das war jetzt genau der Tag, wo ich meine Frau zum Flughafen bringen musste. Stell dir mal vor, wir hätten das nicht rechtzeitig geschafft, dann hätte ihren Flug nicht bekommen, wäre wieder scheiße viel Geld gewesen, weißt du so. Du kommst in diese Gedankenspielereien rein, ja klar.
Ja, Mann. Also ich bin echt derbe gebrochen.
Aber ich widme dir auf jeden Fall den, ihr wisst, auf Instagram packen wir immer natürlich einen Musiktitel unter den Beitrag und du hast es jetzt schon besiegelt. Wir hören auf jeden Fall It Rains, It Pours.
Ja, kannst auch einen Spendenlink mit PayPal irgendwie reinsetzen. Ein Spendenziel von 419 Euro.
Kickstarter-Kampagne. Nice.
Falls irgendjemand Bock hat, mich da zu unterstützen, gell? Oh Mann, ehrlich. Wirklich, ich bin...
Kannst du nochmal, ich möchte jetzt nochmal, aber geh bitte kurz vom Mikrofon ein bisschen weg, das Monte Mann hören.
Wie, das Monte Mann?
Ey, du kennst doch, wenn Monte abgefuckt ist, dann kommt das, ach egal, scheiß drauf. Okay, ich dachte, du weißt, wovon ich spreche.
Mann, so eine Scheiße hier.
Mann!
Jetzt kommt, das kurze Mann.
Das kurze Mann, das kurze Mann. Egal.
Der kurze Mann.
Tote Nummer, irgendwie, egal. Beschäftigen wir uns mit besseren Themen, komm.
Ich hab nur Scheiße dabei. Aber ich hab mir was überlegt. Ich hab mir über Gedanken über Sprache gemacht. Also es kam eigentlich, weil ich was gehört habe. Mhm. Das Wort Vorgesetzter. Mhm. Woher kommt das? Es kann ja verschiedene Gründe haben, was die Bedeutung eigentlich ist. Mhm. Ne? Also wenn man es sprachlich genau auseinander nimmt, könnte es sein, dass es eine Person ist, die dir vorgesetzt wird. Mhm. Ne? Es kann aber auch eine Person sein, die vor dem Gesetz ist.
Mhm.
Ich gehe davon aus, dass es dass eine Person ist, die dir vorgesetzt wird. Aber wie komisch, so Vorgesetzter. So gibt doch voll viele Wörter im Deutschen, die genauso die genauso ihre Funktionen wahrnehmen.
Ja. Ich hab ein ähnliches Ding, was dem Begriff des Vorgesetzten auch recht nahe inhaltlich ist. Nämlich, kennst du die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Thematik?
Ja.
Weil eigentlich ist es ja falsch rum.
Ja, es ist halt immer eine Perspektivsache, ne?
Ja, aber ein Arbeitnehmer, der gibt ja eigentlich die Arbeit und der Arbeitgeber, der nimmt die Arbeit an, ne?
Ist richtig, aber der Arbeitgeber hat die Arbeit und gibt sie dir und du nimmst sie dir. Das ist eine ganz krasse Perspektive. Also
ja, ich weiß, was du meinst. Angebot und Nachfrage. Muss man immer am Ende einfach sagen.
Das ist auch allgemeingültig. Also egal bei was im Leben, einfach so Angebot und Nachfrage. Ich weiß nicht, was du hast. Dann, ne? Das ist genauso wie mit meinen 419 Euro.
Ja.
Wäre da nicht so eine hohe Nachfrage, dann wäre das Angebot bestimmt günstiger gewesen.
Ja. Ich glaube, das habe ich mir angeeignet durch Wolf of Wall Street, die Szene mit dem Stift. Auch Angebot und Nachfrage, einfach.
Ja.
Ja, nee, ich kann dir nicht sagen, wo der Vorgesetzte herkommt.
Also ich werde es mal eruieren.
Also ich überlege, ich habe früher in der Jugend Kampfsport gemacht. Und da war es immer so, dass die Ranghöheren halt jeweils immer weiter vorne saßen. Ne? Das ist der Vorgesetzte. Und das kannst du ja auch überlegen, in hierarchischen Situationen so oder so, dass ein Höhergestellter immer vor dir sitzt und je niedriger
dein Rang ist. Ich gehe auch davon aus.
Ja, du nach hinten rutschst, ja. Egal.
Jetzt die Frage, wer von uns ist jetzt, bin ich dein Vorgesetzter und du meiner, weil wir voreinander sitzen?
Ja, ich glaube auch, das ist so die Machtverteilung hier, Checks and Balances, weißt du, wie in Westart. So, wir kontrollieren uns hier gegenseitig.
Oder wir sind die uns Zugewandten. Wow. Was hältst du davon?
Ja, kann man auch nehmen.
Was hast du ein bisschen mitgebracht? Hast du irgendwas Lustiges mitgebracht?
Ja, gibt es jemand, der so jung ist und ein CEO-Schild am Büro hat? Ich muss sagen.
Vielleicht irgendjemand, der sein Fleisch lieber blutig und roh hat.
Ja, auf jeden Fall. Kurzer Einstieg für die, die es nicht mitbekommen haben. Kollege der Boss, der Weltmonarch, nennt ihr ihn, wie ihr ihn nennen wollt. Ein großer Deutschrap-Star hat letztes Jahr sein letztes Album rausgebracht und ist jetzt auf YouTube am Grinden mit seinen Sidequests. Und ich weiß nicht, ob du da generell mal reingedippt bist oder ob du jetzt nur das mit Rohart mitbekommen hast.
Na, ich habe ja mitbekommen, dass er bei Dings war, beim Monte Winter Event.
Ja.
Und dass er auch mit Monte mal streamen will.
Mhm.
Aber ich hatte jetzt noch nicht die anderen Sidequests gesehen.
Es ist halt richtig geil aufgebaut, weil er das wirklich auf GTA angelehnt hat. Das heißt, so vom Layout, es beginnt also im Intro, ist dann immer wirklich so Start Game oder Load Game, dann ab der zweiten Folge. Und es ist cool gemacht und er, also ich glaube ihm das auch, weil er dann direkt in der zweiten Folge auch sagt, yo, der Schnitt ist noch ein bisschen ruckelig, weil ich schneide selber, ich will die Experience mitnehmen und sitzt da auch die ganze Zeit vor seinem iMac und schneidet. Glaubst du ihm, dass er das macht? Also ich glaube, du musst es dafür sehen, um das Gefühl zu kriegen, aber...
Also ich muss es mir angucken, weiß ja nicht, was für ein Aufwand, so, also, ne, in welcher Intensität Schnitt und Darstellung das Ganze ist. Keine Ahnung, kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Generell vom Vibe könnte ich mir vorstellen, dass er es selber macht, ja.
Ja, und es ist auch geil, er ist ja auch ein begnadeter Maler, er malt dann dort.
Ey, krass, was wie der malen kann, ey, boah.
Ja, also das ist über. Und dann macht er halt da coole Sachen, ne? Er war auf dem Farid Bang Konzert, dann halt bei Monte. Denn die zweite Folge war so ein bisschen lame, also einfach so für mein Wertebild auch, ne, weil er dann vor Silvester meinte, okay, nochmal bevor die Jahresvorsätze kommen, nochmal nach Dubai und fett essen gehen und so, mich da 2 Tage vollschlagen, ja. Aber dann kam dann die dritte Folge, was war in der dritten Folge? Dann hat er irgendwie 30 Fans von sich empfangen, weil die ein geiles Geschenk für ihn hatten und hat dann
mit denen
Fotos gemacht und so. Also sehr cool, hat sich dann auch irgendwie in so einer Einrichtung für traumatisierte Kinder hat dort Geschenke vorbeigebracht, hat mit denen irgendwie auch ein bisschen Zeit verbracht, darauf aufmerksam gemacht, sehr cool. Und er hat ja neben diesen Main-Sidequests, hat er dann noch andere Videos, irgendwie wie er den Uiguren geholfen hat und so, das habe ich mir leider noch nicht angeschaut, aber also... Kollege war ja immer, und man kann über ihn sagen, was man will, er war ja in den Sachen, die er gemacht hat, war ja ein Anpacker. Ne? Der hat ja generell sich schon für vieles immer eingesetzt. Und man muss halt immer gucken, auf wie viel Prozent man alles bare Münze nimmt, was er so redet. Ne?
Ja, er scheint mir, ich habe mich ja nicht immer so intensiv mit Kollege auseinandergesetzt, aber so in den letzten Monaten irgendwie ein bisschen mehr. Und er scheint mir als wirklich intelligenter, sympathischer Kerl und aber auch super sarkastisch.
Ja.
Also extrem gefühlt. Jeder zweite Satz ist gespickt mit Sarkasmus. Kann gar nicht anders sein, weil der so erwachsen und reflektiert wirkt, dass das schon sehr, sehr lustig ist. Er hat ja, und jetzt um da mal so ein bisschen... so auf den Punkt zu kommen, hat er mit, weiß nicht, welche Sidequest das dann war, Nummer 4, mit Rohart, einem Streamer, der jetzt in den letzten Jahren so seine Base auf jeden Fall gefunden hat, kam so über RP ziemlich stark auf den Streamermarkt, also GTA, Roleplay und mit dem hat er zusammen einen Diss-Track an die Streaming-Community geschrieben. Und ist geil, also sehr, 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 sehr geil. Rohart rappt teilweise gar nicht mal so schlecht.
Boah, ich
und dann wiederum.
Die erste Line war so holprig wie Musiala in der Bundesliga, aber dann kam er rein, ne? Ja, finde ich auch.
Also es gibt Lines, wo ich wirklich sage, da hat er einen guten Flow. Ich glaube, das ist halt was du halt wirklich erstmal hörst, wenn Leute wirklich krass lang rappen und das einfach gut können. Dann hörst du halt nochmal ganz klar eine andere Delivery, aber so fürs erste Mal und auch die, so textmäßig ist ja auch, das ist voll geklatscht mit Lines, also das ist schon auch nicht so ohne.
Ja.
Video ist halt verhältnismäßig wack.
Ja.
Also die Performance, weil das halt, hat auch Monte gesagt, du siehst halt, dass er den Text nicht richtig kann und so, ne?
Dass
also
er nicht weiß, wie er sich.
Auch von Kolle mitgeschrieben, ne?
Der wurde komplett von Kolle geschrieben, auf jeden Fall. Da macht ja auch keiner ein Hehl draus aus der Aufmachung des Videos.
Nein, aber er wird natürlich auch mit ihm darüber gesprochen haben, was er alles sagen will. Ja, klar. Was er, weil ich meine, ganz viele Dinge wird Kolle auch nicht wissen aus dem ganzen Streaming-Business, so, ne?
Ja. Wir müssen gleich auch nochmal darüber sprechen, was die besten beziehungsweise auch härtesten Disses waren, ne? Weil, also teilweise hat Rohr das schon echt gut einen ausgepackt.
Ja, also ganz oben mit dabei ist auf jeden Fall der Diss an Inscope und seine Freundin.
Ja.
Ja. Dass sie ihn mit Onlyfans über Wasser gehalten hat.
Inscope, du bist schwach und kein Mann. Oder warum schafft dein Girlfriend bei Onlyfans an? Und dann noch im Video sie einblenden, das ist...
Oh. Safe.
Ja.
Zabex und Schradin sind ja auch zweimal vorgekommen. Dann diese eine Streamerin.
Rose.
Das war auf jeden Fall nicht ohne. So, ja. Da will ich auch nicht mehr viel Bezug zu nehmen.
Nee, das war schon gottlos, ja.
Ich überlege sonst.
Also es gab...
Philou, ne?
Ja, Philou, ja.
Philou. Ist ein Franzose.
Ja, der will ja antworten, ne? Also da habe ich auch schon einen Zusammenschnitt aus seinem Stream gesehen und der hat auch schon gottlose Zeilen teilweise geschrieben. Also der ist ja angehender Rapper und der macht da Sachen auf jeden Fall. Also bin ich gespannt. Also natürlich, und das darf man halt auch jetzt nicht falsch verstehen, die Streamer, die nehmen das halt auch sehr sportlich, ne? Also da wird jetzt gedisst, Schradin ruft da die ganze Zeit bei Philou an und sagt, ey, wir müssen das. Das ist alles natürlich auf korrekt und auf lustig.
Ja, natürlich insbesondere mit Leuten auch wie Eli und Niklas. Also Niklas Willi Sommer, so, den hat's auf jeden Fall ganz schön auch gebeutelt in dem Track. Das fand ich, war eine der härtesten Lines mit.
Ja.
In Bezug darüber, dass er verprügelt wurde von den Nürnberg-Ultras, weil er mit dem Bayern-Trikot sich hat fotografieren lassen.
Ja.
Eli war lustig, so, ne, mit den Krypto-Millionen und es gibt natürlich auch einfach Lines, die Leute appreciaten. Also, ja, ne, die gar nicht darum gehen, jemanden zu dissen. Zum Beispiel Eli wurde da wirklich nicht wirklich gedisst und einfach, wenn du da nicht erwähnt wirst, dann bist du verhältnismäßig eher irrelevant aus seiner Perspektive zumindest.
Vor allem ist es besonders hart, wenn du im Vorgespräch, was die ja mit aufgefangen haben, erwähnt wurdest, aber das dann nicht in den Cut geschafft hast, so wie Inscope, wie Unsympathisch TV, wie Eldos oder wie Let's Hugo.
Trimax ist ja mit reingekommen, Monte.
Ich mach, dass Tim Gabel den Löffel abgibt.
Ja. Also waren schon, ich fand's ein cooles Ding. Der Beat ist cool.
Ja.
So, der Beat hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
Und es gab eine Line, die jetzt kein direkter Diss an eine spezielle Person war, die möchte ich aber nochmal herausheben, weil es gibt schon sehr, sehr viele Steffi Graf-Lines, ne? Aber die habe ich so noch nicht gehört und die war geil. Hast du die heute noch im Kopf?
Ja, warte, du musst den mir genau rezitieren, das wäre super.
Ihr seid wie Steffi Graf, weil Legacy gefickt.
Mhm. Genau, und das ist halt geil, weil ist wirklich das gut geschrieben.
Weil Legacy
das L, gefickt, ja. Genau, das L von Weil und Andrew Agassi zusammen ist das Weil Legacy. So, ja. Das ist schon... Das ist hohe Rap-Kunst.
Also es gab auf JBG 1 gab's die Line und ihr seid gute Grafiker wie Andre Agassi. Der war ein bisschen einfacher so, aber dieses Weil Legacy, das ist schon, ja, da hat Kolle nochmal einen ausgepackt. Und das fand ich generell auch cool im Zusammenspiel mit den Adlibs, die er dann da reingeworfen hat und so. Und er ist dann ja auch zu Rohat in den Stream gegangen und dann haben die ganze Zeit geguckt, wer wann wie drauf reactet. Und
ja, Mann. Aber wer war das nochmal mit dem, keine Ahnung, der Dings fuckt mich, der fuckt einfach ab?
Philou, es war Philou.
Philou, gell?
Ich beende Philous Rap-Karriere, bevor sie angefangen hat. Warum? Der Ampelmann fuckt ab. Ach so.
Das ist auch sehr, sehr, da halt die Attitüde von Kollega war sehr, sehr geil.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, aber auch ekelhaft, gell, immer dieses Zigarre rauchen. Findest du Zigarre geil?
Also, ich bin ja, also ich würde mal so sagen, so zweimal im Jahr eine Zigarre.
Ja, an Silvester ist eine Zigarre geraucht, habe ich gesehen.
Ja, genau, Silvester und dann passiert es noch einmal im Jahr bei irgendeinem Event, dass ich mal eine Zigarre rauche.
Aber finde ich ekelhaft.
Aber Kolle...
Habe ich in meinem Leben ein paar Mal gemacht, aber finde ich einfach ekelhaft.
Kolle pafft mir weg einfach. Also einen nach der. Ich weiß halt nicht, ob das auch Teil seiner Inszenierung ist, weil er sich ja auch immer alle Nase lang eine neue ansteckt, oder ob das halt wirklich sein privates Ding ist. Weil ich glaube, also er hat mal in einem Interview gesagt, dass seine Sünde auf jeden Fall ist. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber er hat es auch in den Sidequests immer mal angesprochen, dass er morgens sich zu seinem Kaffee zwei Zigarillos, glaube ich, zieht. Also er hat schon was für den Geschmack auf jeden Fall über.
Ich finde halt den Zigarrengeschmack super ekelhaft. Also es ist wirklich widerlich.
Ja, und ich finde es als wenn du es selten machst, dann finde ich es als Kippenraucher auch wirklich erstmal eine Umschaltung im Kopf. Nicht, ja, eher nur zu puffen halt.
Und ja, und auch mit so einem das ist auch für so eine große Mundöffnung. So. Ja. Also es ist schon, nee, fühle ich nicht. Also Zigarre rauchen. Ich glaube, ich wäre so ein Typ, so, ich hatte früher so einen alten Nachbarn, so einen ganz alten, der hat immer so Vanillepfeifen geraucht. Mhm. Oh, und so alte Pfeifengeruch von so einem alten Mann, der so eine Vanillepfeife raucht, finde ich schon sick. Ich könnte mir schon vorstellen, auch, so mit einer Pfeife durch die Gegend zu laufen, wenn ich irgendwann 70 bin oder so.
Ja, Pfeife hat was. Pfeife hat auf jeden Fall was. Finde ich auch ganz nice. Geht mir halt schon eher dann wieder so in die Shisha-Richtung, weißt du? Also, ja.
Ja, aber so, das ist auch, ist es vielleicht einfach Dings, so diese Vanillepfeife, so diese, weißt du, diese Sherlock Holmes-Pfeife mäßig, ne? Ist halt einfach deutsche Vape. Also ist so. So, das ist wirklich deutsche E-Shisha ist. Einfach, stell mal vor, du bist auf so einem
deutsche
Konzert oder in einem Club oder so und bist 20 oder sowas halt, so in deinem Alter. Und alle sind da irgendwie mit Vape und keine Ahnung und haben so Auflade-Vape und Wegwerf-Vape und der andere raucht ein Dubi oder sowas und du sitzt da einfach oder stehst da und.
Ja, genau, weil es auch so geil immer klingt, ey.
Ja, weil die machen den Mund so.
Ja.
So, das kann man jetzt nicht sehen, ne?
Ja.
Wir haben so eine spezielle Mundhaltung.
Aber da hatte ich auch so, kennst du das Jugendwort des Jahres? Ich bin ja kein Fan davon, ist ja Aura. Ich weiß, wer Aura hatte. Der Prof, den ich hatte an der Uni, den ich irgendwann ein halbes Semester später nochmal auf Campus getroffen habe, der kam so aus dem Vorlesungssaal raus, stellt sich so draußen neben mir hin. Ich bin gerade am Rauchen. Er kommt so zu mir, labert mit mir irgendwie 2 Minuten über irgendwas. Währenddessen zieht er sich einfach locker aus seinem Rucksack eine Pfeife raus, stopft die sich und sagt einen schönen Tag noch und läuft mit seiner dampfenden Pfeife auf den Dienstag um 12 einfach über den Campus. Das hat er Aura.
Das ist Aura auf jeden Fall.
Ja.
Geiler Typ. An dem perlt alles ab.
Shoutout, aber natürlich Smoking Kills, am besten nichts rauchen, ne, Leute. Das wir
gar nicht
immer
einfach
gesagt haben. Ich habe diese Woche ein paar Sachen erlebt. Ne? Ich war diese Woche in einer interessanten Wohnsituation. Kurz zusammengefasst, sagen wir einfach mal so, ich habe Freunde, die, wenn sie in Urlaub fahren, ihr Zuhause hinterlassen und dort einiges zu tun ist. Deswegen ich dann, wenn die in Urlaub fahren, gerne bei denen wohne und mich umziehe.
Das hat jetzt gerade so angehört, als würd man dann da aufräumen müssen. So, da ist einiges zu tun. So, die Leute fahren in Urlaub, so ein Flacco kommt vorbei. Erstmal hier schön. Tatortreiniger.
True. So Entkernung. So, ja, wir sind 3 Wochen weg, dann kannst du die jetzt mal renovieren oder so.
Ja, Mann. Kannst hier noch das Laminat verlegen. Ich habe mal 150 Quadratmeter Laminat gekauft.
Naja, es geht vor allem um die, ja, also da sind Tiere, ne? Man hat mit Hunden, mit Katzen und mit noch etlichen anderen Tieren tatsächlich zu tun. Und generell, ich verstehe das halt mittlerweile auch immer mehr, ist es einem, glaube ich, auch wohler, wenn man so ein Grundstück hat und jetzt nicht nur so eine Wohnung irgendwie in einem Block, dass das nicht irgendwie so ewig unbewohnt ist. Den guckst du, als würdest du mir auch sagen wollen.
Nö, ich warte ab, wie du weitermachst.
Und auf jeden Fall habe ich in der Situation dort nicht, ich war da nicht alleine, sagen wir einfach mal so. Und dann habe ich einfach mal seit 4,5 Jahren das erste Mal dieses Gefühl gehabt, ah, okay, so ist es, zusammen zu wohnen mit jemandem.
Boah, also es hört sich lustigerweise an, du machst jetzt volles Mysterium daraus, so, du warst da nicht alleine, da hast du bestimmt deine heimliche Freundin dann einfach mitgebracht oder so.
Ach so, nee.
Ja, ich bin gespannt, was deine, weil wenn man mit jemandem zusammenwohnt, da geht es ja dann schon viel auch um Commitment, Agreement, Platz, Raum, Zeit.
Absolut. Also vor allem, ich find's lustig, man hatte ein sehr gutes Agreement zum Thema, zum Punkto Essen. Also ich hab, glaube ich, lange nicht mehr in einer Woche so häufig eine Pizza bestellt. wir hatten auch so eine komische Einigung, was man im Fernsehen schaut. Und ist halt auch so crazy. Ich bin ja so im alltäglichen Leben, hänge ich halt viel auf YouTube rum, ne, stream, schaue ich viel und zock natürlich auch viel. Ich hatte jetzt meine Konsole nicht dabei und habe da jetzt auch nicht den ganzen Abend auf YouTube gegangen. Und dann hat man sich so auf Filme geeinigt. Und dann habe ich so auf ein, bestes Beispiel, ich habe auf einen Mittwoch, habe ich einfach Inception nochmal geguckt. Ist doch geil. Einfach, macht man einfach viel zu selten so im Alltag, dass man einfach nochmal so einen Film guckt.
Ja, es kommt bei mir ab und zu mal vor. Mhm. Irgendwie an einem Abend, wenn, keine Ahnung, meine Frau mal unterwegs ist oder so und ich dann irgendwie überlege, oh, worauf habe ich Bock und das Live-Streaming oder so bietet nichts Cooles an, es gibt kein cooles Format, was ich gerade schauen will. Dann ergibt sich das, dass ich mal irgendwie so einen alten Film nochmal auskram, ja.
Mir ist irgendwie am Ende der Woche aufgefallen, dass wir haben uns 3 oder 4 Filme gemeinsam angeschaut und die hatten einfach so alle, haben die mit I begonnen. Ich hab so bei Netflix dann irgendwann den letzten, also wir haben Inception am Mittwoch noch geschaut und ich guck dann da so, ja, daneben stehen dann Inglourious Basterds, den wir noch geschaut hatten und Interstellar, also gut.
Und Indiana Jones.
Haben wir nicht geschaut, das hatten wir, kam nicht mehr durch. Aber da stellt sich mir halt die Frage, wo ist nun dein Filmnenner, wo du bei Leuten aufbaust, mit denen du jetzt eigentlich nicht so viel Schnittstellen hast?
Naja, es kommt halt auch drauf an, inwiefern man die Person gut kennt. Man kann ja dann schon einschätzen, das geht eher in die Richtung.
Ja.
Generell glaube ich einfach alles, was großes Kino ist oder großes Kino war, da kann man sich auf jeden Fall in der Regel irgendwie treffen. Kann man, glaube ich, gar nicht so viel falsch machen. Alles, was eher so Arthouse, Deep ist und so, da wird es dann schon, glaube ich, schwieriger.
Also je seelenloser, desto besser. So, keine Ahnung, Mission Impossible 8 oder so. Passt schon.
Ja, okay. Dann muss halt auch die Person, ne, schon so für diese Actionfilme und so ein Stück weit ready sein.
Ja.
Also, ich könnte immer die Dings, die Filme, wie heißen die, mit Denzel Washington?
Ja, die Equalizer.
Der Equalizer, so alle 3 Teile könnte ich mir, also insbesondere den zweiten, finde ich sogar einen der besten. Aber den Film, ich mag Actionfilme gar nicht so gerne. Mhm. Oder halt auch so, ein Film, den ich immer wieder gucke, Gesetz der Rache, feiere ich übertrieben. So Filme, so finde die kann man einfach immer wieder schauen.
Ja, mein Approach ist so, ich bin der Meinung, ich habe 2 Lieblingsfilmemacher und auch wenn das natürlich so ein bisschen egoistisch wirkt, ich denke immer, darauf kann ich sehr, sehr gut aufbauen. Wenn die Leute ein einigermaßen gutes Verständnis von Filmen haben, dann findet man da bei den beiden immer irgendwas. Und das sind Quentin Tarantino und Christopher Nolan. Ja.
Christopher Nolan ist ja nicht gestorben.
Nein.
Irgendjemand ist gestorben jetzt.
Christopher Nolan noch nicht.
Irgendein Regisseur ist jetzt gestorben.
Ja.
Warte. Ich recherchiere das.
Mhm. Nee, Christopher Nolan geht's gut.
David Lynch ist gestorben, glaube ich.
David Lynch, ja, genau.
David Lynch.
Ja, ja, stimmt.
Okay, der ist 46 geworden.
Ja.
Gut.
Aber genau. Also Nolan und Tarantino, das ist so. Das ist so die Base, auf der ich aufbaue. Und weißt du, entweder hast du dann mit Leuten zu tun, und das kam auch schon vor, die dann wirklich nicht so bewandert sind im Filmgame, die Filme von denen noch nicht gesehen haben, dann nehme ich da auch die Zügel in die Hand und sag so, dann wird das hier direkt mal eine Unterrichtsstunde, ne? Dann wird sich erstmal Pulp Fiction reingezogen oder so. Das muss dann auch mal sein, ne? Man hat ja auch einen Bildungsauftrag. Oder, die Leute kennen die Filme, und sagen, ja, stimmt, den und den habe ich auch lange nicht gesehen, kann man gucken. Aber es kommt dann, also ich bin bislang noch nicht in die Situation gekommen, weil du kommst ja auch generell per se erstmal nicht mit jedem in die Situation, einen Film zu gucken. Und ich glaube, wenn sich das
da gehört schon auch ein großes Commitment dazu, finde ich.
Ja. Und wenn sich die Situation ergeben sollte und also wie gesagt, du musst ja vorher schon nur einen Vibe mit der Person haben oder eine Sinnhaftigkeit, warum ihr gemeinsam einen Film guckt. Und dann denke ich, geht man auch sehr gut, dass man dann in die Situation reinkommt und dass die Person sagt, boah, nee, Tarantino, den finde ich ja voll scheiße. Und ich selber so denke, so, how?
Ja gut, aber wer Quentin Tarantino-Filme nicht, man muss nicht alle mögen, aber wer den Regisseur generell nicht versteht und die Filme nicht mag, der hat auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht in seinem Leben. Also sorry,
ja.
Da gibt's für mich nichts. Beste Quentin Tarantino-Film? Mach mal schnell Top 3.
Oh, Top 3, ich hab's, ja, Top 3, ungerankt Top 3, Pulp Fiction, Django Unchained und Inglourious Basterds.
Ja, ey, safe, ich glaube, wir sind uns selten so einig. Mhm. Ich finde, man könnte keinen Unterschied machen, wer welcher von denen dann wo ist, weil die Settings so geil unterschiedlich sind und natürlich auch die Jahre, in denen diese Filme produziert wurden.
Ja.
Pulp Fiction, legendär.
94, ja.
No Spoiler, aber so das Ende ist so krank und lustig und so ab. Also, dass dieser Film auf einmal noch Vampire beinhaltet, ist einfach, das ist einfach wirklich, oh mein Gott, so wie, das ist Quentin Tarantino. Das ist Quentin Tarantino in der Nutshell, so ein Film, der gefühlt halt sehr gewaltvoll ist und über, ja, also eine ganz klare Thematik hat, die nichts irgendwie mit was Überirdischem zu tun hat, dann so abdreht, ist natürlich bombastisch. Und Django Unchained, geile Rollen, geil gespielt, geile Geschichte, gut geschrieben. Und als er sich dann angefangen hat, so mit Christoph Waltz so einzuspielen, das war natürlich halt auch dann auch mit Django, ne, schon sehr, sehr geil.
Du musst dir halt geben, das war Back-to-Back, ne? Inglourious Basterds 2009, glaube ich, und Django Unchained 2012. So zwei Oscars für Christoph Waltz. So zweimal einfach komplett Hollywood geslappt damit, ja. Und danach hat es ja auch ein bisschen jetzt halt so von der Häufigkeit, wie Filme rauskamen, abgenommen, ne? Es gibt noch, danach kamen noch zwei Filme raus.
Hateful Eight.
Und Once Upon a Time in Hollywood.
Ja. Und aber kurzer Shoutout auch an richtige Gurke, der irgendwie komisch ist, aber irgendwie dann auch, also seine selbstgemachten Filme nicht gut, aber irgendwie finde ich teilweise Rollen, wo er, die er gespielt hat, fand ich immer irgendwie cool oder lustig. Generell viel, das finde ich an Quentin Tarantino cool, dass er Leute reinbringt, die halt auch aus den Nationen kommen oder die halt sehr nah da irgendwie dran sind. Christoph Waltz als Sprachtalent einfach, ne, mit Französisch, Italienisch, Englisch,
Deutsch.
Ja,
aber auch Til Schweiger.
Genau, Til Schweiger spielt da einfach halt übelst geile Rolle, wie der da sitzt und sein
Stieglitz. Ja.
Genau, sein Messer am Leder wetzt, so, boah. Legendenszene.
Daniel Brühl ist mit am Start. Natürlich Diane Kruger, die deutschgebürtige Diane Heidkrüger.
Ja.
Und auch die Französin hier, Melanie Laurent. Ja. Passt halt perfekt, dass sie dann nicht einfach eine Amerikanerin mitbesetzt haben, sondern dort auch natürlich eine französische Schauspielerin gescoutet haben.
Die hat so eine coole Rolle und spielt das so, so geil. Dieser Vibe um dieses ganze Kino einfach cineastisch auch so geil dargestellt. Eine der schönsten Kamerafahrten, die ich gefühlt jemals gesehen habe, ist die Kamerafahrt in diesem Kino, die so von oben nach unten über die, also so im Prinzip so ein bisschen dem Treppenverlauf folgend, aber schon in der Luft. Und dann so die einzelnen ganzen Nazi-führenden Persönlichkeiten dann so highlighted, stehen und sie Namen so cool geschrieben da.
Ja.
Sehr geil.
Ja, beste Szene. Was ist die beste Szene aus dem Film?
Eigentlich ist eine der besten Szenen, wie heißt die Rolle von dieser Französin? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall sie, diese Kinobetreiberin, sitzt mit Christoph Waltz in dem Café und der stochert in diesem Apfelstrudel rum, wo die Sahne drauf ist. Und am Ende, glaube ich, drückt er auch die Kippe in den Apfelstrudel aus.
Ja, die war hart. Die war sehr hart. Ich komme gerade nur auf ihren Nachnamen. Sie war aus der Familie Dreifuß.
Dreifuß, ja.
Ich weiß nicht mehr ihren Vornamen gerade. Das ist peinlich. ich den Film auch erst vor einer Woche gesehen habe.
Shoshana. Shoshana.
Ja, Shoshana Dreifuß, genau. Ja, absolut. Ist eine hypergeile Szene. Ich finde aber auch die Szene unten
in der Bar.
Unten in der Bar. Die ist schon hart. Die ist schon hart.
Also insbesondere dieser Moment finde ich da, wo dieser Obersturmbandführer das erkennt an dem Handzeichen, wie man eine 3-3 zeigt in England und in Deutschland. Ich glaube England oder USA? Ich glaube England.
USA, ja.
USA, ja. Geile Szene.
Ja, guter Film.
Commitment und Filme gucken und sowas, ne? Über so Zusammenleben. Aber du hast auch Squid Game geschaut. Ich glaube nicht mit deinem Mitbewohner.
Das war dann,
wir haben ja schon mal so
Nachtstunden habe ich dann noch extra Schichten eingelegt. Ja.
Wir haben ja schon mal so ein bisschen privat auch gesprochen. Du siehst sie, glaube ich, echt recht gut. Und ich finde sie gut. Bin aber auch in Teilen ein bisschen enttäuscht, könnte mir einfach ein bisschen mehr erwarten oder hätte mir ein bisschen mehr erwartet, aber gefühlt ist es so, dass wenn du halt, ich weiß nicht, ob ich es auch in der Folge schon mal gesagt habe, doch, ich habe es schon gesagt, ne, dieses, du hast einen krassen Einstieg, dann fährt es irgendwann ein bisschen runter, damit du das Tempo irgendwann wieder hochschrauben kannst. Und ich, also wenn jetzt die dritte Staffel nicht eine krasse Bombe wird, dann ist es, finde ich, hinten raus eine Enttäuschung. Ja. Ich kann mir aber nur vorstellen, dass es krass wird. Weil es sind jetzt viele Dinge aufgemacht, die halt nicht zu Ende erzählt wurden.
Genau. Und also ich habe halt meine Schnittstellen zu diesem koreanischen Kino, die ich auch so ein bisschen in der Uni mal untersucht habe, habe ich halt schon so ein bisschen das, ich verstehe, was der Gedanke dahinter ist, so ein bisschen das Tempo rausnehmen, so ein bisschen Übergang finden. Jetzt darf halt nur nicht passieren, dieser Game of Thrones Moment, dass man, weißt du, so Ewigkeiten aufbaut und dann so sagt, ja, okay, jetzt klatschen wir alles in zwei Folgen irgendwie und dann passt schon. Das darf jetzt halt auch nicht passieren.
Nee, es muss sich dann schon auch trotzdem noch entwickelnd erzählen.
Weiß man, wie viele Folgen die dritte Staffel hat? Weiß man das schon?
Keine Ahnung. Also die erste hatte ja 9, glaube ich.
Ja, die zweite 7.
Die zweite 7. Ich gehe davon aus, halt irgendwas dazwischen.
Also 8.
Also irgendwas zwischen 7, 8 und 9 so.
Ja, ja.
Vielleicht so eine 7,5 oder so.
So ja, 7,5 Folgen. Sehr gut. Ja, nee, ich bin dem positiv gegenüber. Also ich verstehe die ganzen Gedankengänge. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass es bei der einen Person ihre Intentions halt relativ schnell klar werden, was aber auch wieder ein gutes Mittel ist, dass man das dann halt von außen als praktisch das allwissende Auge sieht, was dort im Gange ist. Ich glaube, das war halt auch in der ersten Staffel immer schon gut erkenntlich, ne? Dass man immer, man ist ja nicht im Unwissenden, wie die Spieler das spielt, weil man sieht ja auch, was die Mitarbeiter machen und was dort hinter den Kulissen abgeht. Ja, das passt schon alles sehr, sehr gut zusammen.
Ja, in der ersten Staffel war natürlich ein geiler Moment, dass du nicht nur das mit den Mitarbeitern und so siehst, was die so machen, sondern also Mitarbeitern mit den roten Anzügen, sondern nochmal viel mehr, dass du dann irgendwann siehst, irgendwann kommt, ich weiß nicht, dann so vierte, fünfte Folge, irgendwie sowas, sechste Folge, keine Ahnung, kommt dann das erste Mal auf, dass man dann auch die Leute hinten dran sieht mit ihren goldenen Masken, ihren komischen Hasen und so, ne? Ja. Also ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal richtig knallt. So wie auch, was ich zu Ende geguckt habe, werde ich jetzt nichts sagen können, aber ich kann nur sagen, es knallt. Und folgt da alle mal rein, schaut euch das an, unterstützt dieses Projekt, dass das weitergeht, weil es ist einfach eine geile Produktion. Und zwar, ich sag's hier nochmal, Manhunt, das ist jetzt zu Ende. Ich weiß, ob jemand gefangen wurde, wer gefangen wurde und wie viel und wie. Und ganz ehrlich, es war einfach geil. Und ich kann nur eins sagen, und das finde ich sehr geil, weil es halt ein riesen Produktionsaufwand ist, organisatorisch. Und da sind auch Dinge schiefgelaufen. Also das ist, und da gehen sie einfach, ich sag das nur so, da gehen sie transparent mit um. Und das finde ich eine ganz große Stärke, das nicht irgendwie zu kaschieren oder da irgendwie rumzudrucksen oder so, oder es einfach gar nicht zu sagen. Und dann kommt es hinterher irgendwann raus. Sonst gab einfach ein, zwei Probleme und die sind aufgetaucht und damit hat man dann versucht, bestmöglich umzugehen. Und das war sehr, 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 sehr gut. Finde ich, macht einfach was aus.
sehr, also es regt mich immer noch an, dein Fazit dazu, die Serie weiterzugucken. Ich denke, ich werde das demnächst auch nochmal in die Hand nehmen. Ja. Also
musst
ich habe
du.
Ja, ich habe jetzt Squid Game geschaut. Ich habe darüber hinaus große Empfehlung für ihn, der im Football drin ist, können wir gleich auch als Übergang nehmen. Ich habe mir endlich, weil ich den Netflix-Zugang kurz mal hatte, den Roast von Tom Brady angeschaut auf Netflix. Sehr, sehr, sehr lustig. Geht 3 Stunden und es ist wirklich, oh, es ist so geil.
Ja, das muss ich mir unbedingt auch geben.
Ja. Und sonst habe ich in meiner aktuellen Serie, die ich schaue, noch 8 Folgen und die nächsten Staffeln haben etwas Verzug. Jetzt auch tatsächlich durch die Dreharbeiten, die eingeschränkt wurden durch die Brände in L.A., wie ich gelesen habe, ja.
Ich habe trotzdem noch eine Empfehlung, die auf Anraten von deinem Cousin, FC Hollywood, ich glaube auf ZDF, also in der ZDF-Mediathek. Sehr geil, so 5 Folgen über, ich weiß, er hat mir auch gesagt, wer die Filmemacher davon sind. Ich habe es schon wieder vergessen, ich bin so schlecht. Auf jeden Fall sehr geil, stilistisch sehr, sehr geil. Weil Dokumentationen und Reportagen, da geht's voll drum, auch so, wie wird das erzählt, wie wird das aufgebaut, wie sitzen Leute im Off, im Interview. Und das ist so mit Thomas Helmer, Dr. Matthäus Klinsmann, Strunz, wer ist da noch dabei? Markus Babbel, Mehmet Scholl.
Geil.
Und das ist halt wirklich so über die ganzen Phasen, so wie im Prinzip die eigentlich so Vorreiter, so in Zeiten von normaler Presse noch und nicht Social Media, wie die im Prinzip aber das halt ganz krass forciert haben als Verein, dass die halt publik werden, dass die gesehen werden, dass da richtig Leute wieder ins Stadion kommen. Und
Trapattoni-Rede.
Genau, und dann aber halt auch einhergehend damit die ganzen Probleme, wenn du so nah die Presse an dich ranholst, dann ist die natürlich auch an dir.
Ja.
Ja, also kann ich nur empfehlen.
Ich gebe auch noch eine Doku-Empfehlung. Ich credite die ja einfach. Felix Lobrecht hat empfohlen. Und normal, der empfiehlt viel, wenn der Tag lang ist. Und ich bewege mich selten in der Arte oder ARD-Mediathek. Aber ich habe das einfach mal auf YouTube eingegeben, weil ich mir einfach mal ein Bild davon machen wollte. Ich habe es nicht ganz
Eisbrecher oder
die
was?
Eisschneider, die Eisschneider von Jakutsk. Ja.
Ja. So ich muss geil. Sagen, ich will mir das noch angucken.
Ja.
Weil allein nur von der Erzählung her habe ich mir gedacht, das ist doch krank. Das ist wirklich krank.
Aber ich habe nur so diesen kurzen Trailer, weißt du, der so am Anfang von so N24 Dokus geschnitten ist, weißt du? Den habe ich mir erst noch angeschaut und dachte ich, okay, ich penne heute doch jetzt mal direkt, aber wirkt richtig interessant, der Sprecher ist gut und was auch immer, also perfekt, perfekt, ich freue mich drauf.
Ja, Felix Lobrecht hat ja auch sein Programm auf der ARD Mediathek hochgeladen.
Hast du das verifiziert?
Da lautet, warte, wie heißt das?
All You Can Eat.
All You Can Eat, genau. Hat er jetzt ja, weiß nicht, über ein Jahr dran geschrieben. Und ich guck nicht so viel Stand-Up-Comedy. Ich weiß nicht, ich finde amerikanische Stand-Up-Comedy teilweise super lustig oder auch wenn eher kleinere Leute, finde ich oft lustig. Wenn es so ein bisschen, ich finde es cool, wenn es so subtiler kommt, wenn die Leute irgendwie schlagfertig sind, ein bisschen mit dem Publikum auch arbeiten, aber so ein Stück weit so diese, die einfach irgendwas nicht introvertiert, das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ich mag nicht diese Kristalls und so, die so extrem laut und drüber. Und das, was mich an Comedy generell stört, das hat mich auch bei Felix gestört. So dieses, dann so aufs Mikrofon klopfen und reinschreien und so, das ist teilweise mir einfach zu drüber. Und weil es alles so gestaged wirkt irgendwie, egal wie gut die Leute das machen. Aber so, das Programm ist schon derbe, so, das ist schon nicht ohne. Man muss ja auch seine, sich vom Alter her ausweisen, ne?
Ja. Also nach 22 Uhr anscheinend nicht mehr, aber vor 22 Uhr muss man dies tun, ja.
Ja, und ja, es war okay bis gut, aber irgendwie hat mich auch nicht, ich lach halt nicht, ich sitz nicht alleine da und lach, weil jemand alleine da steht und was erzählt, ich lach, wenn ich Gemischtes Hack höre und die Scheiße labern, dann fange ich an zu lachen. Ja.
Bei Gemischtes Hack habe ich auch wirklich so dieses aus tiefstem Inneren Lachen, wenn ich so Comedy-Programme, ich kann es vielleicht am ehesten jetzt mit diesem Roast, den ich gesehen habe, vergleichen, ich habe dann am ehesten noch diese auch wenn man es eigentlich peinlich findet, diese Ho-Ho-Ho-Lachen, weißt du, wenn du so denkst, oh, hat der nicht gesagt, weißt du, das kommt dann häufig, oder auch jetzt bei dem Rohattes und so, das sind so die Momente, wo dann so ein Line kommt, wo irgendwas gesagt wird, wo du einfach so denkst, oh, hat er sich das gerade getraut zu sagen, krass, das kann er doch nicht sagen.
Das ist halt eher so ein, irgendwie so ein Grinsen, so, ja. das ruft das hervor, finde ich.
Ja.
Ich lache auch nicht bei Comedy-Filmen. Ich finde Comedy-Filme oft einfach, weiß nicht. So, das hat halt sonst nicht, also ganz häufig haben so Geschichten dann auch nichts zu erzählen. Comedy hat nichts zu erzählen.
Gib mal deine Top 3 Comedians, damit ich weiß, in welche Ebene wir uns bewegen.
Englisch oder Deutsch?
Pick, wie du willst.
Ich kenne die auch alle beim Namen nicht, ey. Und jetzt kann ich mich davor. Also Kevin Hart auf jeden Fall, finde ich.
Klar.
Den finde ich sehr, sehr gut. Ich gucke ja auch Comedy viel so bei TikTok und YouTube Shorts, Instagram Reels, so. Ich finde oft Comedies mal für einen Bit cool. So. Zum Beispiel, es gibt einen, den finde ich eigentlich gar nicht cool, aber irgendwie, weil es mich ein bisschen betroffen hat, fand ich mal so ein, zwei Bits dann ganz lustig. Das ist so ein, der ist auch Erzieher eigentlich. So ein dickerer, weiß nicht, Marokkaner, glaube ich, oder Türke. Der haut dann so Sachen aus dem Erzieheralltag raus und nimmt so ein bisschen so diese Pädagogen aufs Korn, aber auch Kinder, aber natürlich in einer sehr respektvollen und trotzdem lustigen Art. So ein bisschen mischt da so Street Credibility mit Kindergarten, das ist lustig, aber das ist halt nur mal kurz lustig, deswegen so Leute würde ich gar nicht, weiß ich nicht, deswegen, also Badesalz ist halt, höre ich jetzt gar nicht mehr, aber das war halt früher einfach krass, da habe ich wirklich gelacht, weil es so sehr politisch und dann auch ganz abwegig, ich finde Comedy muss auch viel Politik mit reinbringen, das ist deren Aufgabe, gesellschaftskritisch, um politisch zu sein und sarkastisch zu sein. Boah, weiß ich nicht. Nee. Ich hab eigentlich sonst, nee.
Ja, es gibt, also ja, ich bin da schon ein bisschen, also ich kann dem Ganzen mehr abgewinnen als du, wahrscheinlich. Also ich bin ein riesen Streter-Fan. Also wenn man auf die internationale Ebene geht, klar, Kevin Hart, ich feiere, das habe ich jetzt auch durch den Roast wieder gemerkt, Nikki Glaser, auch Chris Rock ist stark und Louis C.K., muss man nicht drüber sprechen, Bill Burr, die ganzen OGs, ne?
Ich habe einen.
Ja?
Teddy Teglebram.
Ey, Teddy ist wirklich so, nee, ist nicht meins. Teddy ist, glaube ich, so der, Teddy ist der Mirko Nonchef der heutigen Zeit. Checkst du, was ich meine?
Ja, aber Teddy hat halt unheimlich Style. Teddy kann krass singen. Teddy ist sehr spontan, zieht Dinge übelst durch. Zum Beispiel auch bei diesem
bei LOL.
So Maschine einfach. So der fängt an, mit einer Katze zu kämpfen. Weißt du, mit einer Stoffkatze oder mit so einem Stofftier einfach. So,
aber
so
das,
Sachen.
Das finde ich nicht lustig. Also wirklich, ich habe in dem Moment da gesessen, ich habe verstanden, die Situation ist halt generell angespannt und man darf nicht lachen, aber das fand ich per se nicht lustig im Vergleich zu Max Giermann, der Streter imitiert, weißt du, wie ich meine?
Ja, jein, ja. Ich finde halt bei Teddy, dass er so spontan ist, also ich habe den mal, irgendwann mal, ist auch schon voll lange her, habe ich mal eine Show gesehen, schon 10 Jahre her oder so. Und bei Teddy fand ich halt immer cool, dass er im Prinzip Sketch-Comedy gemacht hat. So, und das fand ich geil. Also all seine ganzen Sachen, so wie die, ich fand den nicht mal immer so gut, so eben irgendwie auf Bühnen, so habe ich auch nicht so viel gesehen.
Jeder kennt halt was laberst du.
Aber was laberst du, Antoine, der Riedler, so, der hat so viel geile Rollen, die er spielt. Und das finde ich was geil ist. Das geht so ein bisschen in diese Old-Classic-Comedy-Dings, so ein bisschen wie so ein Happe Kerkeling, weißt du, so der auch, der einfach so als Königin oder Prinzessin von Niederlanden am Schloss Bellevue vorfährt und so solche Sachen, ne? Das finde ich immer cool.
Ey, also wirklich, ich hab mir was Laberstuhl neulich mal wieder gegeben und davon gibt's ja auch so einen zweiten Teil, wo die dann so bei dem zu Hause sind und das ist so geil, wie er da so 20 Minuten einfach Scheiße erzählt. Das habe ich schon gefühlt, aber...
Zermender, dein Bein ist verdreht.
Boah, ey... Was für 20, Alter, was laberst du?
Also, ich hab
drei gesagt.
Mit Riedler, der Wutbürger aus Stuttgart und Umgebung, finde ich noch
den
mit
muss
einem
ich mir
der geilsten Rollen.
Den muss ich mir nochmal geben.
Wir sind wütend, wir sind sauer.
Aber es war nicht der da so saß, wo immer dieses genau rausgenommen wurde, oder? Dieses, mein Kollege hat einen aufgemotzten Fiat Panda, oder wie das ist eigentlich auch
also
ganz
das,
geil.
Ne, das ist ja Antoine, ne? Also, ja. Nee, der Riedler ist so ein alter deutscher Wutbürger mit Schnurrbart und Brille. Mhm. Und der sitzt immer auch so an so einer Bar, also was heißt Bar, an so einer Theke von so einer Gastwirtschaft. Und zum Beispiel eine der besten Szenen ist, wie er sich darüber aufregt, dass der Wirt kein Trollinger Rot, also kein irgendwie so ein, was weiß ich, Rotwein da irgendwie so einen billigen hat. Weil er ja immer da sitzt und er als Gast immer zwei Gläser Trollinger Rot trinkt und das mit diesem krassen Dialekt und dann kommt eine schwarze Frau und setzt sich neben ihn und dann redet er mit ihr und dann sagt er auch so die ganze Zeit, nichts stehlen, gell, nichts klauen. Und dann irgendwann kommt es dann so weit, dass sie, also sie redet halt ganz normal Deutsch und so und dann geht sie irgendwann weg. Hensch, sie war verstanden. Ich hätte nur Schnalzlaute gehört. Nur Schnalzlaute. Und halt so mit so einem ganz richtig krassen Dialekt, den du halt selbst schon fast nicht verstehst.
Richtig respektlos, ja.
Und das finde ich aber geil, dieses ganz krass der Gesellschaft ein Bild halt vorhalten, so wie die Gesellschaft ganz häufig halt leider ist, ne?
Mir fällt noch jemand ein, den ich, also der aus einer ähnlichen Richtung kommt, den ich aber dann irgendwie, der mich mehr abholt, Slavik.
Ja. Ja.
Ja.
1000 Euro.
Nee, beste, weil ich wirklich mitsprechen kann, wie er nicht in die Shisha-Bar reinkam. Bruder, ich guck auf sein Namensschild, weißt du, was da steht? Silvio. Hakan, was ist eigentlich los mit dir? Vor einem Jahr noch gemeinsam Felgen geklaut, heute Elite geworden. Früher Butterfly in Hose, heute Butterfly im Kragen.
Ja, Mann.
Das ist also geil.
Und der auch krasse, also auch super intelligenter Kerl, krass, wie der diese Rolle spielt und so. Das finde ich immer cool, wenn Leute halt, das ist ja auch dieser Kollege-Vibe, ne? Wenn Leute irgendwie dann doch auch als Kunstfigur agieren, denen fällt auch am Ende weniger vor die Füße als Leuten, die irgendwie doch sich selbst mehr darstellen.
Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe eben noch einen Shoutout gegeben, den darf man hier nicht unerwähnt lassen, Thorsten Sträter. Sträter ist einfach, ich liebe den Mann.
Ich feiere den auch sehr. Ja, ich finde ihn gut. Ich finde ihn einfach gut.
Alles klar, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Nee, ist, also ja. Sträter ist halt wirklich, so den musst du auch, also was auch immer für ein Beat, das musst du wirklich durchziehen, dir angehört haben, du musst da komplett drin sein. Ich finde sein Timing und die Sprache, die Stimme und so, ne, Wortwahl extrem gut. Ruhe, der strahlt halt unheimlich viel Ruhe aus, bei den krassesten Sachen. Ja, soll ich dir nochmal, ich habe noch eine kleine Sache aus meinem Alltag.
Ja.
Und denk gerade drüber nach, ob mein heutiger beschissener Tag genauso gestern eigentlich geendet ist. Meine Frau wollte gestern Abend noch was essen gehen, hier gegenüber beim Italiener. Direkt einfach nur auf der anderen Straßenseite. Und sie wollte irgendwie eine Suppe essen, war aber war noch am Überlegen, ob sie auch noch ein Vitello Tonnato isst und ich eine Pizza, also Stanni. Mhm. Und kann ja auch nichts falsch machen. Ich weiß, was ich da will und was ich da krieg. Und das Restaurant ist eigentlich so gut besucht, aber jetzt auch nicht übertrieben. Und also in der Regel. Und gestern war es recht voll. Es ging eigentlich. Aber es war noch ein größerer Tisch halt so da. Und dann hat die Frau noch so gesagt, naja, sie kann ja auch das Vitello Tonnato danach bestellen, wenn sie weiß, ob sie da noch Hunger hat. Ja, okay, alles klar. Ey, was ist die Grenze, wo du sagst, okay, also Getränke kamen recht zügig, aber was ist die Zeit, die du wartest? Zwei Fragen, dass dein Essen kommt, so, also so, dass du irgendwann anfängst, ungeduldig zu werden und wie gehst du damit um? Und was ist die Zeit, wie lange darf dein Glas leer sein, dass du gefragt wirst, ob dein Glas nachgefüllt werden soll, also du ein neues Getränk haben möchtest?
Guck mal, ich bin einmal so ein Beobachter. Es gibt da keine allgemeingültige Antwort, weil wenn ich der einzige Gast im Restaurant bin, dann hat mein Glas niemals leer zu sein. So sage ich, ja. Aber wenn der Laden brechend voll ist und ich sehe, wie sich Kellner die ganze Zeit abhetzen, dann hat es immer noch die Komponente, es gibt so Kellner, die gucken in eine Richtung, sehen, du hast Bedarf und gucken schnell weg, und weil die wissen, die haben noch 8 andere Tische. Ich verstehe, wenn ihr viel zu tun habt, signalisiert, nickt mir zu, ich hab dich auf dem Schirm, ich komme gleich zu dir. Ich bin ja kein Unmensch, ich sehe, du hast gerade zu arbeiten.
Klar, damit steht's und fällt's auf jeden Fall.
Ich würde so weit gehen, wenn ich's dürfte, würde ich die Arbeit abnehmen, würde selbst kurz hinter die Bar gehen, die Cola nochmal nachfüllen, ey, oder nochmal ein Bier zapfen. Aber das, ja, es ist halt, das ist dein Job, ich darf dir da nicht reinfahren, so, und deswegen kann ich dir da auch nicht helfen. Das wärst du voll übergriffig, wenn das so jemand sagt. So,
ey, ich tapp mir mal eins hier.
Nee,
wollt ihr auch noch was?
Das meine ich gar nicht, aber ich würde meinen Vater da drin sehen, so. Der räumt so die Teller vom Tisch ab. Oh, ich bring das in die Küche, gar kein Thema. Also,
auch immer voll unangenehm, so dieses, gibt man, also den Teller noch der Person geben, ja. Ich bin zum Beispiel jemand, ich achte immer drauf, wenn Servicepersonal kommt, dann schon so ready zu sein, weißt du so. Das, und auch, ich würde auch sagen, ey, hier, ich würde gerne noch was trinken oder so, ne, gar kein Ding, ohne dass ich mich abfacke. Wir haben gestern 45 Minuten gewartet, von dem Moment an, dass wir unsere Getränke hatten. Und ich habe dann schon gecheckt, okay, die Frau ist im Service alleine. Aber ich habe auch gesehen, dass sie, zum Beispiel hat jemand, kam nach uns, und dann sagen die so, ja, würden gerne das und das bestellen. Dann sagt sie, ja, das Essen wird generell dauern, aber Salat könnte der schon fertig machen, das wäre schneller fertig. Und dachte ich mir so, okay, so fand ich irgendwie, und wir saßen schon so 20 Minuten da, fand ich irgendwie so ein bisschen, habe ich angefangen, ich war aufmerksam. Und dann kriegst du dort immer so ein bisschen Oliven und, weißt du, ein Tellerchen mit Oliven, selbstgebackenem Brot und Balsamico und Öl. Und die kriegt es schon.
Ach, ihr habt.
Walla, ich sitze da seit 25 Minuten, wir haben das nicht, und die kriegen das, und die sind 5 Minuten am Tisch. Und ich
okay,
war so.
Okay.
Dann fing's an, so, dann dachte ich, okay, gut. Ja. Und dann war irgendwann nach 40 Minuten mein Glas leer. Und sie rotierte halt, und, aber irgendwie sah ich auch nicht so häufig Essen aus der Küche kommen. Also ich glaube, in der Küche war die Person auch allein, also, der Koch dann. Und, dann war ich so, oh, jetzt fuck ich mich schon ab und so, meine Frau, ja, soll ich was sagen? Ich sage, nee, alles gut. Und irgendwie, dann ist dieser Moment, okay, dann baut man mal Blickkontakt auf, und meine Frau baute den Blickkontakt auf, und dann ist genau das passiert. Sie guckt meine Frau an, und dann so, siehst du ihr richtig im Gesicht an, so, pock, und die hat uns halt vergessen. Und dann war sie super nett, und auch, die hat meine Frau dann noch das Vitello Tonnato bestellt, schon als die dann die Suppe kam. Das kam dann auch zügig, also alles cool, und ich habe mich auch nicht geärgert, habe auch gutes Trinkgeld gegeben. Aber es war schon so dieses, ist krass, wie man einfach dann auch guten Service haben will, ne? Also irgendwie, ich meine, am Ende zahlt man ja auch mit dafür, dass man sich an den Tisch setzt, was isst und dann irgendwann wieder geht und nichts damit zu tun hat.
Ey, das ist das Geschäftsmodell von Hooters, ne?
Inwiefern?
Der Service.
Ach so, ja gut, das andere Service.
Ja, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Und das ist dann aber auch wieder wichtig, ne? Das entscheidet dann wirklich darüber, gehe ich da nochmal hin oder nicht, weil sowas kann passieren. Wie gesagt, war wahrscheinlich viel los. Wenn die das sieht, du siehst ihr das Fuck an, und sie ist danach bemüht, dann ist das ja alles gut. Es gibt ja auch so alles Leute, cool, die dann so voll in ihrer Rolle drin sind. Nee, ist halt so. Was denken sie eigentlich so? Keine Ahnung. Es sind Leute, die sich auch direkt drüber abfacken, wenn du sie einmal, wenn du mal die Hand hebst und mal sagst, Entschuldigung, können Sie gleich mal kommen? Ja, ich habe hier noch andere Tische zu. Okay, jo, alles klar,
gut,
ich komme wieder.
Klar, kein Ding.
Kein Ding. Wir können auch gleich die Rechnung machen hier. Alles gut.
Also genau, also wenn sie weiter irgendwie doof gewesen wäre, noch so 1-2 dumme Kleinigkeiten passiert wären, so aktionsmäßig, und das dann nicht, dann hätte ich irgendwann gesagt, hier, seid mir nicht böse, aber ich würde gerne Getränke zahlen und wir gehen. Ich hatte das mal, da waren mein Neffe noch voll klein, dann sind wir auch hier irgendwo in so einem Café, was weiß ich, auf der Berger Straße, irgendwas, ich will es auch nicht nennen, keine Ahnung. Und siehst einfach so, ja, nee, können wir im Kinderwagen nicht reinkommen. Und so angeblich wegen Rettungswegen oder so. Und man konnte das auch irgendwie an die Seite stellen, also da wäre auch kein Weg gewesen. Und außerdem war trotzdem jemand anderes auch mit einem Kinderwagen oder so einem Ding da, mit so einem Maxi-Cosi. Und ich dachte mir so, wow, ihr hattet einfach keinen Bock. Und da, ich schreibe nie Google-Rezensionen, schreibst du gute Google-Rezensionen?
Es gibt so Leute, die einen so abfacken und nerven, bis du eine geschrieben hast. Aber ich bin eigentlich nicht so der Google-Rezensionen-Typ.
Ich auch nicht. Aber da habe ich eine geschrieben.
Und manchmal schreibe ich dann, wenn die Leute mir zu unangenehm irgendwie das so nahelegen, dann schreibe ich eine gute und ja, ist okay. Nerv mich nicht. Wenn ich dir den Tag damit schöner mache, dass ich hier für deinen scheiß Job dir eine 5-Sterne-Google-Rezension gebe, dann mach, ja, okay.
Ja, können wir Dings, alle mal Kälte-Klimatechnik vom Wossi, können wir, ich weiß nicht, die Firma heißt, wir hauen uns in die Shownotes. Kann man eine gute Google-Rezension da lassen.
Ja, auf jeden Fall, das machen wir noch.
Wir haben noch zwei wichtige Themen.
Ja.
Bevor wir, also wir werden noch in Football gleich reingehen, ihr habt ja bestimmt gesehen, wenn ihr so uns intensiv verfolgt, wie unsere beider Tipps bisher verlaufen sind. Wir haben das Tippspiel jetzt, also wir ziehen das durch bis zum Super Bowl.
Ja.
Absolut. Inklusive des Super Bowls und demnach, wer da verliert, bekommt dann ein Thema, das für den anderen gestellt, was er
vorbereitet,
wofür er einen Case machen muss irgendwie.
Mhm.
Bevor wir jetzt in Football reingehen.
Ja.
Bruder, wir danken dir, wir verabschieden dich mit großem Herzen. Du bist scheinst ein ganz sympathischer Mensch zu sein. Das war ganz große Show in der letzten Woche, was du hier abgerissen hast. Wir danken dir für auch gut Kohle, die du uns einbringst. Oma Mamouche, du hast das einfach genauso gemacht. Und da sieht man, was Kommunikation, Transparenz, richtiges Verhalten, sportliche Einstellung, was das bedeutet. Ich glaube, es gibt vielleicht höchstens 5% der Eintracht-Fans, die wirklich enttäuscht sind, dass Oma Mamouche den Verein gen Manchester City verlassen hat.
Ja, und ich stehe auch in der Kurve, die auch sehr kontrovers zu sehen ist mit aktuellen Entwicklungen und so, aber auch dort keine Pfiffe. Die Kurve hat dann noch organisiert, hat dort eine Lobhymne auf ihn gesprochen. Oma, wir wünschen dir alles Gute und was auch immer. Wurde er eingeblendet, ne? Er hat ja auch geheult und es war sehr, sehr, sehr positiv. Sehr, sehr schönes Gefühl. Und wir haben ihm ja auch bewiesen am Freitagabend, dass wir es auch ohne ihn jetzt schaffen. Wir kommen klar, Oma, wir schaffen das schon.
Ja, ich bin halt derbe gespannt. Es gibt natürlich schon Spiele, wo der uns fehlen wird.
Ja, klar.
Die Frage ist, ob man das jetzt im Winter ersetzt oder nicht.
Ich glaube nicht.
Mhm.
Also ich glaube, man wird schon noch ein junges Stürmertalent holen, aber nicht keine Sofortlösung, die direkt Stamm spielt. Ich glaube, es wird darauf gebaut werden und Dino wird sich ja auch schon länger seit dem Sommer damit auseinandergesetzt haben, okay, es könnte sein, dass Omar irgendwann weg ist. Und wir haben ja einen Kader, der das an sich auffangen kann. Wenn ein Chaibi, wenn ein Knauf, wenn ein Götze.
Knauf hat ein starkes Spiel am Freitag gemacht.
Wenn ein Usun, wenn die Leute einfach noch einen Sprung machen, beziehungsweise wieder ein bisschen mehr Confidence kriegen. Weil die haben alle, außer Usun, würde ich jetzt mal sagen, hatten auch schon Stammspielphasen. Ne? Also Chaibi in seinem ersten halben Jahr, was er bei uns war, hat er abgerissen.
Auf jeden Fall. Da habe ich erst sogar gedacht, oh, der wird. Also habe ich ihn stärker als Oma Mamouche eingeschätzt in seinen ersten vier, fünf Spielen.
Ja.
Ja, also die Calcio-Jungs, hatte ich dir das gesagt? Nee, ich glaube, ich habe das nicht gesagt. Ich habe es jemandem anderen erzählt. Die Calcio-Jungs haben den Case gemacht, Matistell-Leihe.
Oh.
Und zwar Matistell-Leihe mit Kaufoption, mit Rückkaufoption für Bayern.
Okay, okay.
Also vom Sinn her, vom Modell her, was weiß ich, du machst eine Matistell-Leihe, der kostet dich 25 dann, so 25, 30 für zwei, und nach zwei Jahren haben die Bayern Rückkaufoptionen.
Ja, mit 60 plus dann aber bitte.
Weil ja, sowas dann um 60. Das ist dann Ausbildungs-. Dann haben die Bayern halt 30 Millionen dafür bezahlt, dass sie den Spieler ausgebildet bekommen. Ich glaube nicht, dass er es machen wird. Da will sich unbedingt ja bei Bayern irgendwie durchsetzen. Aber wenn aus der Bundesliga, wir hatten ja auch darüber mal gesprochen, wenn aus der Bundesliga, dann sehe ich halt echt sonst keinen Spieler, der so in dieses Profil reinpasst, in diesen spielenden Tempo, Dribbling, Bindungsspieler, so. Also, Oma Mamouche war halt da. Und das ist auch ein Punkt. Ich glaube, dass Oma Mamouche vielleicht der erste Stürmertransfer der Eintracht sein wird, der weggegangen ist, der dort nicht unbedingt eher floppen wird.
Weißt du, wen ich gerne sehen wollen würde, wo ich aber sehr viel Respekt davor habe, dass er halt eigentlich auch so eine treue Seele ist. Mhm. Und ist auf jeden Fall Dennis Undav.
Ja, gut, aber das.
Ja, natürlich. Das wird nicht passieren. Nee, nur weil ich jetzt so drüber nachdenke über Leute aus der Bundesliga. Ich meine, uns ist ja generell aufgefallen, dass die Eintracht nicht häufig Leute aus der Bundesliga verpflichtet. Mandy Collins zuletzt, ja, und Ansgar Knauf davor, aber so wirklich elementäre Stammspieler von anderen Bundesligisten, wir sind ja nicht Dortmund, ne? Also
nee.
Wir kaufen die Liga nicht kaputt.
Und da sieht man auch, was passiert mit Dortmund. Hei, ja. Ja, 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 ja.
Aber wo ich auch nochmal meine Hand für ins Feuer halten möchte, du hast die Kritik an Hugo Ekitike aufgemacht, dafür, dass er mit dem Dortmund-Trikot rumgerannt ist. Jetzt hat der Dortmund dafür aber auch einen eingeschenkt, ne?
Ich habe es zumindest erwähnt, ne? Und das, ich finde das persönlich, habe ich auch, glaube ich, so gesagt, gar nicht mal so übertrieben schlimm, aber unter dem Aspekt der Fanszene, dass man halt auch eine Fanszene hat, die sowas einem ganz krass übel nehmen kann. Und unter dem Aspekt, dass.
Wie wir es bei Willi gesehen haben, ne?
Ja. Genau, und dass die halt auch schon, die Dortmunder ja wohl auch schon mal vorher an ihm dran waren, ist das zumindest halt eher unglücklich. Ja, aber Ekitike, findest du nicht auch, dass Ekitike, wenn man dem so im Gesicht anguckt, ich meine, der ist noch voll jung, aber irgendwie sieht der voll alt aus. Findest du nicht auch, sieht voll alt aus, der hat irgendwie, vielleicht weil der so schlank ist und so, aber der hat so gefühlt im Gesicht sieht der einfach alt aus.
Er hat so ein bisschen auch den Wembanyama-Style, weil er halt auch sehr groß und schlaksig ist, ne? Und dann,
hoher Haaransatz.
Ja, hoher Haaransatz, ja. Also die beiden und ich finde, die haben auch so ein bisschen beide, also Wembanyama, Basketballspieler von den Spurs, die haben beide ein sehr, die haben so dieses Leroy Sané-Ding. Die sehen meistens aus, als hätten die gar keinen Bock. Weißt du, ich war in der Mimik. Ja,
also Ekitike und Sané haben 1:1 die gleiche Körpersprache.
Ja.
So, und das ist auch was, wo ich ganz häufig mit meinem Dad, der ist Bayern-Fan, drüber diskutiere, habe ich ihm auch gesagt, ey, hier, ne, Sané 2 Tore unter der Woche geschossen. Ja. Du merkst einfach, dass das halt so Spieler dann einfach anders gesehen werden. Und wenn du dann halt so als Beispiel hernimmst, so jemand wie Larsson, selbst wenn der kein gutes Spiel macht, denkst du trotzdem, der hat ein gutes Spiel gemacht. Und hat Bock drauf und ist voller Einsatz oder so. Das ist einfach die Körpersprache. Christensen, der kann, also der ist auch immer krass so, aber der kann ja gar nicht anders, der kann ja nicht lässig spielen, das funktioniert ja gar
Teert,
nicht.
Teert, bestes Beispiel. Ey, ich stell mir vor, wenn Arthur Teert den Müll rausbringt, dann rennt er da auch nach vorne, wirft den da rein und macht die
Tonne wieder
zu. Ja, mit Technik.
Mit Technik,
Alter. Mit Technik, aber weißt du, Arthur Teert, den sehe ich auch irgendwie, habe ich immer wütend im Kopf. Ich glaube, der hat im Spiel, hat er wirklich immer so die Augen so ein bisschen, die Stirn so gerunzelt und ist wirklich so, komm her, ich fick dich, wirklich. Also.
Ist aber auch krass, wenn du jetzt halt mal so, das ist wirklich Stabilität bei der Eintracht. Schau mal, du hast in der Abwehrkette Theat, Zuta, weiß man ja auch nicht, ob das noch ein Transfer wird, ne?
Also ein Kollege aber von mir, der immer ein sehr gutes Gespür hat und wir haben über Ecken auch vielleicht ein bisschen Knowledge, meinte, dass die Eintracht gesagt hat, nö, auf gar keinen Fall.
Genau, das hatte ich auch so wahrgenommen. Also Theat, Zuta, Koch, Collins, das sind alles krasse Brecher. Die sind nicht langsam. Koch ist noch der langsamste und der ist jetzt auch nicht super langsam. Technisch sehr stark, also unheimlich stabil, auch so am Ball in der Spieleröffnung. Das ist was mir bei der Eintracht generell gefällt diese Saison. Dass du schnelle Konter spielen kannst. Die Gegner stellen sich drauf ein, stehen eher tiefer. Dann spielst du halt Ballbesitz und den spielst du halt so gut. Und also diese Passschärfe, Bewegungsabläufe und so, das ist halt übertrieben krass. Und dann hast du halt im Mittelfeld der Mann mit dem Buckel, Elias Giri, der irgendwie, der läuft auch so unterm Radar, man meint so, oh, irgendwie ist das, man hat sich mehr erhofft. Das ist was du von Elias Giri erwarten konntest, in so einem Kontext wie die Eintracht.
Ohne Elias Giri hätte Omar Mamouche nur die Hälfte seiner Tore gemacht, sage ich. Diese Pässe, also ich sehe es sehr häufig genug im Stadion, wirklich, wenn du siehst, der Pass kommt aus der Innenverteidigung auf ihn oder von Trapp auf ihn und wie er wirklich mit 1-2 Sekunden, er guckt kurz, sieht Omar und schiebt da den Ball durch. Oh.
Ja. Aber da ist auch eine Maschine, also Götz hat ja auch einen geilen Ball diese Woche vorbereitet für Ecki. Aber auch, Larsson, der ist so wach, der weiß, der hat so oft nur einen Kontakt und spielt den direkt, gewinnt den Ball, spielt ihn sofort weiter. Also weißt du, der weiß einfach um sich herum, was passiert und bewegt sich auch dann ohne Ball unheimlich gut.
Ja.
Boah, also Larsson ist schon.
Ich habe nicht ohne Sinn das Trikot von ihm, ja, diese Saison geholt. Und ich sag dir, und das gebe ich euch auch mit auf den Weg, ich glaube, der Nächste, der wirklich durchbrechen wird, ist, und ja, das sagt sich jetzt nach Freitag auch einfacher, Oskar Højlund. Ich habe Oskar Højlund schon wirklich jetzt so seit 3-4 Monaten mehr auf dem Schirm und was der Typ an physischer Präsenz hat, was der an Skillset im Passspiel und im Aufbau hat, das ist beeindruckend. Und wenn man das, wir haben die ganze Zeit am Freitag gesagt, weil wir auch einen ja über drei Ecken einen aus Manchester dabei hatten. Ey, Oscar hat nur ein Tor weniger als Rasmus geschossen.
Ja, Mann. Und ich finde den auch, ich finde auch das Tor, wie er das macht, wie er da vorher da rumstochert, den Ball noch gewinnt ja. Und so und dann da durchgeht. Und wenn einer dann sagt, ah ja, aber da musst du auch rüberstecken. Nee, weil beide meines Erachtens nach, da sind ja zwei links mitgelaufen,
ja. Nicht
gut, also das Tempo war halt hoch und dann halt nicht gut verzögern. Ich hatte den Eindruck, das wäre auch eher abseits gewesen. Einer auf jeden Fall.
Ja, und es ist so ein bisschen das, was du auch immer im Pro-Club sagst. Die gleichen Laufwege. Die laufen nicht unterschiedliche Laufwege, ne? Die laufen ja in die gleiche Lücke.
Keiner
rein. Setzt
sich von den beiden mal ein Stück ab oder ja. So, sondern das war irgendwie, und der guckt noch, man sieht richtig, er guckt rüber, sieht es, zieht den Torwart und steckt den da einfach rein. Auch so wie Collins da, im Spieltag davor, dieses, dass er sich so durchgebissen und dann auch einfach mit der Pike ins lange Eck flach.
Guck mal,
da siehst du halt bei der Eintracht, das Kollektiv funktioniert übertrieben gut, ey.
Wir haben jetzt in 6 Tagen, haben wir jetzt 9 Punkte geholt. Zum Start in die in das Jahr. Währenddessen hat Leipzig unentschieden gegen Bochum gespielt nach einer 3-0 Führung. Dortmund haben wir und Dortmund und Freiburg, zwei direkte Konkurrenten, haben wir praktisch hinter uns gelassen. Und es gefällt mir sehr, sehr gut, was da momentan passiert. Vor allem auch, wie du es eben erwähnt hattest, dass in 2 von den 3 Spielen ein Debüttor geschossen wurde.
Ne? Ja.
Das ist cool. Collins hat sein Tor bekommen und Højlund hat sein Tor bekommen. Und jetzt sind wir halt mal gespannt, wer sich hervortun wird, nachdem natürlich eine Menge Goalgetter-Kompetenz mit Omar halt weg ist. Aber ich möchte noch eine nicht so erfreuliche Sache über den Freitagabend im Stadion erzählen. Die widerfahren ist, die finde ich aber auch benannt werden muss, damit sich da was ändert. Und ich möchte jetzt nicht über die ganzen Schwierigkeiten in der Kurve sprechen, weil das macht mich auch fassungslos, aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Nee, ich möchte über die Infrastruktur sprechen und ich möchte darüber sprechen, dass die Eintracht sich verdigitalisiert hat mit den letzten Jahren, die legendäre Mein Aquila-App hat, die häufig auch sinnvoll ist und cool ist. Aber es kann nicht angehen, dass man 2 Stunden vor Spielbeginn oder 1 Stunde vor Spielbeginn, dass die Server so überlastet sind, dass man Tickets nicht mehr weiterleiten kann. Wir hatten einen Kollegen, der hat gesagt, ein Kollege von mir hat eine Karte über, hab ich einem Kollegen von mir Bescheid gesagt, er hat sich voll gefreut, hat sich losgemacht, stand vorm Drehkreuz, ich sagte ihm, ja okay, schick dem jetzt mal die Karte, okay, er macht es, er kann es nicht annehmen, tritt ein Fehler auf. Wir haben es versucht über mein Handy, über das Handy von einem anderen Kollegen, niemand konnte dieses Ticket annehmen. Die Ordner haben gesagt, ja, wir wissen, die App ist gerade down, ja, könnt ihr mich so reinlassen, ihr seht doch, dass hier eine Karte mir angeboten wird, ich kann sie nur nicht annehmen, nee, können wir nichts machen. Das geht so nicht. Weil für die Karte wurde Geld bezahlt, jemand hat sich dort auf den Weg gemacht, jemand hat diese Karte gekauft und das ist eigentlich, ja.
Ist Betrug am Verbraucher.
Ja.
Ja, also dass sie da halt keine Lösung finden, oder dass da irgendwie nicht so ein Service Point gibt oder so, weißt du, wo du zumindest dann hingehen kannst und sagst, ey, so und so ja. Und so. Und das, was ich dann die Person dir einen Screenshot schicken kann oder irgendwie sowas, also nochmal eine alte
Screenshots wurden jetzt auch gesperrt mittlerweile. Jetzt mittlerweile ist es Black Screen, wenn du einen Screenshot auf dem Ticket machst. Früher war das ja echt ein einfaches Mittel. Mittlerweile kannst du gar nichts mehr damit machen.
Ja. Ich verstehe natürlich, da wird auch viel Betrug und Schaftelei und sich durchmurgeln und sowas halt eben betrieben. Super ärgerlich. Junge, du tust mir leid, dass du da am Freitag nicht dabei sein konntest. Glaub mir, so schlimm wie ich mich heute fühle, kann es dir gar nicht gehen. Aber ja, ist halt ärgerlich sowas, aber das geht halt eben mit der Digitalisierung einher. Dadurch geht natürlich auch die Erwartungshaltung für solche, dass sowas funktionieren muss.
Ja.
Halt eben auch einher. Früher war das dann so, dann musstest du Tickets ja irgendwie ganz früher noch ohne digitale Tickets und so musstest du ja am Stadion musstest du hinfahren, die dort abgeben, die wurden wieder in Verkauf gebracht und du hast irgendwie 10 Euro weniger gekriegt oder irgendwas, weiß ich. Ja, halt ärgerlich bei so einem Spiel wie gegen Dortmund.
Ja.
Ja, also da muss die Eintracht mal ein bisschen gucken, mit ihrer Mein Killer-App. Würden wir gerade noch mal jetzt auf unsere Tipps gucken, weil wir sind schon ziemlich vorangeschritten.
Ja.
Und wir wollen ja auch noch mal kurz schauen, kannst du uns ja einen Überblick verschaffen über das, was jetzt passiert ist, wie wir getippt haben.
Genau. Also, wir nehmen, das haben wir heute noch gar nicht gesagt, wir nehmen Sonntagmittag auf. Bedeutet, die Hälfte der Divisional Round in der NFL ist durch. Wir hatten ja letzte Woche bereits die Wildcard getippt, wo Olli einen Punkt vor mir abgeschnitten hat, weil die Texans die Chargers geschlagen hatten. Das heißt, er ist mit einem Punkt Vorsprung in das Wochenende gegangen und das hat sich gestern Nacht für uns ausgeglichen. Dadurch, dass die Kansas City Chiefs die Houston Texans erwartbar geschlagen haben. Olli hat so ein bisschen den Underground-Tipp mit den Houston Texans gehabt.
Hab mir schon gedacht, dass die Chiefs das trotzdem machen, aber irgendwie habe ich's. Ich wollte mit den Texans weitergehen. Irgendwie wollte ich denen meinen Support geben.
Woran wir beide aber auch eigentlich gedacht hatten, wir haben beide Spiele, die sie gespielt haben, gegen die Commanders getippt. Wir haben absolut nicht beliebt. Und jetzt haben sie es geschafft, die Washington Commanders schlagen in einem High-Scoring-Terrorspiel zu Hause bei den Detroit Lions, den Nummer 1 Seed der NFC. Das ist hart.
Aber nur mal kurz, ist Commanders nicht so ein richtiger Scheißname? Oh. Also sorry.
Wollen wir das Thema jetzt aufmachen, wie die Commanders in den letzten Jahren hießen oder was?
Nein, aber das ist auch ein Kackname.
Ich sag dir, dieser Übergangsname, die hießen ja ein oder zwei Jahre Washington Football Team, der hatte schon wieder irgendwie sein Flair, weil es ja auch einfach Washington so eine Sonderposition hat.
Aber ja, und jetzt auch einfach so eine weiße Fahne mit so einem C einfach.
Hä?
Oder haben die noch eine?
Die haben W. Das ist ein Logo.
Ah, W meine ich, genau. Nicht ja. C. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, 100% verständlich, dass der Name vorher abgeschafft wurde.
Ja.
Aber Commanders, ganz ehrlich, ist das so viel besser? Also politisch vielleicht, aber irgendwie finde ich Commanders, weiß ich nicht.
Ja, also es gab da auch große Entscheide und verschiedene Anwärternamen und so. Ich muss halt sagen, dass die coolsten Namen wahrscheinlich schon halt irgendwie belegt sind, ne? Ich hätte Washington Warriors geil gefunden, aber da musst du mit Golden State einig werden. Es gibt ja auch Namen, die es mehrfach gibt, so, aber dann musst du halt mit den Profiteams dann halt einig sein. Ja.
Ja. Es gibt auch, so würden die Fußballteams der Bundesliga heißen, wenn sie Footballteams wären. Gibt's auch. Ja. Gab's mal irgendwie so einen Post.
Ja. Habe ich auch irgendwie gesehen. Ich weiß, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, leider. Auf jeden Fall, um auf die Texans nochmal kurz einzugehen. Den Texans ist ein bisschen das widerfahren, was den Chargers letzte Woche widerfahren ist. Interceptions über Interceptions. Nee, Quatsch, sorry. Boah, warte mal, ich hab hier doch den Boxscore offen. Ich hab, glaube ich, wieder Scheiße erzählt. Ich muss sagen, ich war gestern Abend doch echt durch. Nein, den Texans ist das nicht widerfahren. Den Texans aber einfach widerfahren, dass CJ Stroud 19 für 28 für 246 Yards zwar anbringt, aber kein Touchdown und keine Interception wirft. Also, da war einfach nicht genug Firepower. Auf der anderen Seite hat Patrick Mahomes, Shoutout, 16 für 25, nur 177 Yards, aber einen Touchdown angebracht. Zudem natürlich das Laufspiel ganz anders in Szene gebracht. Aber es war trotzdem ein erdrückendes Spiel, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich bin da nicht reingekommen und ich habe auch viel irgendwie währenddessen dann irgendwie andere Sachen gemacht, weil, also, wer das Spiel auf jeden Fall mitverloren hat, war Kaimi Fairbairn, der Kicker von den Texans. Der hat auf jeden Fall ein Ei gelegt und das nicht nur einmal. Das hat er verschossen, PAT und ich glaube ein Field Goal auch noch. Ja, was soll ich sagen? Die Chiefs mogeln sich wie immer einfach durch. Sie haben Glück, ne? Also ich sag, mit der Leistung. Schon krass.
Ja. Wie sehr, also Football lebt ja so krass vom Taktischen, aber irgendwie ist dann doch auch ganz häufig zu sehen, so individuelle Leistung, Psychologie im Kopf, so wenn einer nicht performt auf der auf einzelnen Schlüsselpositionen, und ist vermeintlich, also Kicker sind Kicker und Panthers, ne, die sind vermeintliche Schlüsselpositionen. Die holen dir am Ende den Sieg mit, der Quarterback sowieso, klar. Aber es ist super, super interessant, wie halt echt einzelne krasse Fehler so ein Spiel krass beeinflussen können. Oder auch manchmal Glück und Unglück halt, ne? Also auch Timing, so Football lebt ja so krass vom Timing, es ist unvorstellbar.
Ja. Ich muss halt echt sagen, und das ist so mein Fazit, weil ich bislang zu den Chiefs habe, wenn die Chiefs sich so nächste Woche zeigen, dann werden sie weder gegen die Ravens noch gegen die Bills irgendwas reißen. Wir haben beide auf die Bills getippt, ne? Also das auch, um unsere Tipps einfach nochmal aufzunehmen. Das wird heute Nacht wahrscheinlich das kälteste, eines der kältesten Playoff-Spiele seit ewigen Zeiten. Viel Schnee, sehr, sehr arschkalt, sehr viel Wind. Josh Allen ist dort sehr gut in diesen, ja, in seinen heimatlichen Verhältnissen, Witterungsverhältnissen. Aber man weiß auch, dass die Ravens natürlich viel über den Lauf kommen und deswegen auch zu erwarten sein kann, dass der Lauf, der bei diesen Witterungsverhältnissen eigentlich besser funktioniert, eventuell entscheidend sein könnte. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hoffe natürlich für die Bills. Ihr werdet schon wissen, wenn die Folge draußen ist. Beziehungsweise das Spiel beginnt, glaube ich, um 0.30 Uhr, also eine halbe Stunde nach Release beginnt das Spiel.
Ja, ich bin mal gespannt. Wir gehen mit großen Schritten auf den Super Bowl zu. Ich werde den ja dann in Mexiko erleben. Mal erste Mal in meinem Leben so zeitgebunden an tagsüber und nicht in der Nacht. Freue ich mich ein bisschen drauf, weil ich sonst in den letzten Jahren immer dann auch am nächsten Tag arbeiten musste. Mhm. Und ich aber trotzdem immer gucken wollte. Ja, ich bin gespannt.
Ein Wort noch zu den Lions, was denen passiert ist, weil denen ist das passiert, was den Chargers letzte Woche passiert ist. 3 Interceptions geworfen von Jared Goff. Die hatten halt Pech im Vergleich zu den Chiefs, weil ich sag, die Chiefs waren nicht viel besser als die Lions. Aber der Gegner hat sich halt mehr gewehrt und damit haben die Commanders es geschafft. 2 Touchdowns von Jaden Daniels, kein Turnover. Sehr, sehr solide Leistung. 299 Yards.
Ja. Bei 3 Interceptions ist entweder die Leistung des Quarterbacks komplett Müll oder es ist taktisch irgendwas komplett schief gelaufen in den Situationen.
Ja, es waren gute Defensive Schemes, die ich dort gesehen habe in den Pick-Situationen. Also das war ja, auch.
Aber dann hat man taktisch nicht gut gemacht als Offense, ne?
Also man kennt Dan Campbell, den Coach der Lions, dem es vielleicht heute doch so beschissen geht wie dir. Den kennt man dafür, dass er halt wirklich so eine Fuck-It-Mentality häufig hat. Viele für 4. Versuche gehen, was die Commanders in diesem Spiel auch sehr erfolgreich getan haben. Aber auch viel, wir nehmen jetzt nicht das sichere Field Goal, sondern wir nehmen diesen Touchdown. Und in 1-2 Situationen davon kam es dann halt zu verheerenden Picks, die das Spiel. Also man muss halt echt sagen, da sind Punkte immer gefallen und die Lions kamen immer wieder ran, dann waren es 10 Punkte, dann waren es wieder 3 Punkte, dann waren es wieder irgendwie 14, weil einfach beide so abnormal gescored haben. Und das zeigt sich gar nicht so in den Zahlen, also in den Zahlen von dem, was die Quarterbacks geworfen haben. Es gab auch viele Rushing-Touchdowns, ja. Und es war ein interessantes Spiel. Ich muss sagen, im letzten Quarter habe ich auch echt mit der Müdigkeit gekämpft und habe auch nicht mehr jeden Spielzug gesehen, aber es ist schade für die Lions. Ich finde die Lions sehr sympathisch, aber ich gönne es den Commanders. Ich gönne es Jaden Daniels, ich gönne es Bobby Wagner und ich gönne es den Fans, die nachdem endlich wurde dieses Franchise verkauft und endlich scheint es dort eine Besserung zu sehen, am Ende des Tunnels zu geben. Finde ich cool. Die Lions, Mund abwischen, weitermachen. Euch geht's wie den Bills die letzten Jahre. Irgendwelche Playoff Pleiten kommen halt irgendwie immer. Und ich hoffe, dass die Bills jetzt genug gelitten haben und sich da jetzt von lösen können und den Super Bowl holen.
Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Exakt. Was bleibt dir noch zu sagen?
Ich verabschiede mich. Das ist ein ganz klarer Aufruf von dir gewesen. Ich freue mich auf die letzten Spiele. Ihr werdet die Ergebnisse dann schon haben. Ansonsten werdet ihr die nächsten Tage dann über die Woche oder hier in der Folge, je nachdem, wann wir sie aufnehmen, sollte aber in der Folge sich klappen, auch die Tipps für nächste Woche, fürs Championship Game, für die Championship Games geben. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder. Pump J-Town, da passiert gerade viel, viel, viel Krasses. Und passt auf euch auf, seid lieb zueinander.
Ja, ich schließe mich nur an. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Einen guten Wochenstart, einen besseren, als ich ihn jetzt vielleicht habe. Naja, vielleicht wird meine Woche jetzt auch besser. Und seid lieb zu anderen, seid aber auch ganz lieb zu euch. Lasst euch nicht abschleppen. Guckt, wo ihr parkt. Schaut bisschen Football, schaut Handball-WM, schaut Manhunt, schaut Squid Game, keine Ahnung, schaut alles. Und deswegen ist das jetzt mein Shoutout, denn ich bin raus. Der geht an Stevie. Auch cool, das muss ich auch ganz schnell sagen. Stevie hat irgendwie so bei Sounds im Keller, schaut an Sounds im Keller im Red Cat in Mainz. Am Freitag gab's irgendwie sind irgendwelche Rapper ausgefallen und dann wurden Ersatzrapper noch irgendwie geholt und dann soll es noch eine Cypher geben. Und Stevie war so der Modman, der halt das alles anmoderiert hat und hat halt dann vor der Cypher, hast du gesehen?
Nee, hab ich nicht.
Und hat er mir auch noch geschickt, der ist extra in DM gefahren und hat ein Stück Seife geholt und hat die hochgehalten und dann sagt er so,
Cypher.
Wer weiß, was das ist und so. Und dann sagt jemand, ja, Seife. Ja, genau, und deswegen gibt's jetzt nach der Pause eine Cypher. Und auf der Seife stand sogar noch Mello. Und dann sage ich, guck mal, sogar mit Mello-Vibes auch. Das ist mein Humor. Und genau mit dem möchte ich uns jetzt hier auch verabschieden. Und das ist einmal Flacco. Und ich bin Gordo. Und ich bin Bruno. Ich bin der Kameramann.